Auf dem Acker, der Podcast von Acker mit Judith Rakers.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge auf dem Acker, dem neuen Podcast von Acker. Acker ist ein Sozialunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel in die Gesellschaft zu bringen, zum Beispiel mit Bildungsprogrammen für Kinder, Studierende und Nachbarschaften. Mein Name ist Judith Rakers, ich bin Acker-Botschafterin, Gemüse- und Hühnerfreundin und ich darf heute wieder einen ganz besonderen Gast treffen, und zwar eine Frau, die sich schon seit Jahrzehnten für das Thema Ernährung einsetzt, in der Politik mit einer starken Stimme. Und diese starke Stimme wollen wir hören in diesem Podcast. Renate Künast steht sehr gut gelaunt vor mir. Hallo.
Hallo, gut gelaunt und leicht nasse Schuhe.
Ja, wir befinden uns hier nämlich nicht in einem Podcast-Studio, in einem schallgedämmten Raum, sondern auf freier Fläche, und zwar im Prinzessinnengarten in Berlin-Neukölln. Warum haben Sie sich genau diesen Ort ausgesucht?
Weil es in Berlin, also das erste berühmteste Projekt Urban Gardening gab, das war der Prinzessinnengarten am Moritzplatz, Ecke Prinzessinstraße. Diese Gruppe hat sich irgendwann getrennt und dann ist der eine Teil, das waren eigentlich die Urgründer, hier hingegangen. Und zwar sozusagen Neukölln, mitten auf einem Friedhof, St. Jakobi-Friedhof. Friedhöfe haben ja ein Problem, wird immer weniger Platz gebraucht, mehr Menschen machen Urnenbestattung, Friedwälder oder so. Und dieser Friedhof und die Kirche haben sich überlegt, was machen wir mit der Fläche? Hier gibt es noch einige Gräber und noch Übergangsfristen. Und dann haben sie gesagt, on the long run, das muss man wissen, wir stehen hier quer zwischen zwei großen Hauptstraßen in Neukölln mit einer riesen Allee.
Es ist wie eine kleine Oase mitten in der Großstadt.
Man glaubt nicht, dass man in Berlin ist. Man konnte auch sehr weit gucken. Und die werden eines Tages da auf der linken Seite Neubauten hinsetzen, wenn diese ganzen Respektfristen vorbei sind. Werden in der Mitte Urban Gardening und Park haben und ganz am anderen Ende kommt eine Schule und ein Sportplatz hin. Und das, deshalb wollte ich hierher, weil ich finde, dass das zeigt, dass wir mit der Kreativität auch wie erfahren von Lebensmittel und Anbau geht, beim Nachdenken über Städte noch gar nicht zu Ende sind.
Warum Gemüseanbau und Friedhof gut zusammenpassen, darüber reden wir gleich noch. Ja. Wir haben jetzt den Ort eingeführt, aber vielleicht sollten wir auch noch ein paar Sätze über Sie verlieren. Ich sag mal, die Erwachsenen kennen Renate Künast natürlich aus vielen Jahrzehnten Politik. Aber wie würden Sie sich selbst denn den Kindern, die uns zuhören, vorstellen? Wer sind Sie?
Eine Frau über 60, frech. Ich war, als ich klein war, ganz schüchtern. Ich habe viel kämpfen müssen, mich zu trauen, den Mund aufzumachen. Ich habe kämpfen müssen, insbesondere gegen meinen Vater, damit ich weiter zur Schule gehen durfte. Und der dachte, ach, Mädchen müssen es nicht. Und da habe ich gelernt zu kämpfen und auch mal Nein zu sagen oder Ja zu sagen, wenn es mir passt. Und vor allen Dingen habe ich gelernt, mir, wenn mich was interessiert, mir was Neues zu erarbeiten. Loszugehen, mit anderen zu überlegen. Also wir hören jetzt hier auch gleich Lalülala, das ist auch mit drin, mitten in der Stadt.
Ja, wir sind halt mittendrin, jetzt kommt auch ein Auto, wir müssen ein bisschen Platz machen, wir gehen mal ein Stückchen zur Seite.
Ja.
Frau Künast, das war eine sehr schöne Moderation für sich selber.
Ich sollte mich auch vorstellen.
Ja, ist es richtig. Ich war sehr gespannt, wie das ausgehen würde. Ich sage noch mal so ein paar wichtige Meilensteine Ihrer Karriere für alle Erwachsenen, die es vielleicht dann doch nicht mitbekommen haben. Sie waren lange Jahre Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft und Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Und jetzt sind Sie Bundestagsabgeordnete in Berlin und Sprecherin der AG Ernährung in Ihrer Fraktion. Hört man Ihnen dazu?
Ja.
In der eigenen Fraktion ist das ja manchmal so eine Sache. Ne?
Ach ja, doch, das sind Sie schon. Vor allem merkt man es ja, wenn man irgendwann sagt, nee, das mache ich nicht mit. Und die Leute, man mitkriegt, dass auch der Fraktionsvorstand ahnt, dass man noch viele andere agitiert und deshalb sie besser darauf hören. Ich habe ja noch ein paar andere Sachen gemacht. Ich bin Sozialarbeiterin, ich bin Juristin, also ich habe mir immer Sachen erarbeitet. Kann ich nur allen Jüngeren auch sagen, es macht Sinn, irgendwie gute Jobs und Ausbildung zu haben, hilft immer.
Mhm.
Also sich neue Sachen zu erarbeiten, so wie man sich in einer Ausbildung oder in der Schule ein neues Thema erarbeiten musste, habe ich dann auch gelernt, mir bei Landwirtschaft oder so ein Thema zu erarbeiten. Also vorne und hinten zu gucken, loszugehen, Fachleute zu fragen, um mich dann auch auszukennen. Also man muss ja nicht alles wissen, aber man muss wissen, wie man Fachleute findet, mit denen man dann diskutiert und was bearbeitet.
Jetzt sind wir ja hier im Prinzessinnengarten, ne? Mitten in Berlin. Wie viel Prinzessin darf denn drin sein in einer Politikerin, die auch was durchsetzen möchte?
Ach, Du meine Güte, wo wir jetzt gerade alle immer noch mal diese Lady Di Diana-Filme sehen, die hat sich ja irgendwie nicht so richtig durchsetzen können. Naja, also ich weiß gar nicht genau, was Prinzessin ist. Ich glaube, ich wollte auch nie eine werden in meinem Leben. Also was klar ist, das finde ich, dass man eigentlich gut beraten ist, vielleicht nicht wie eine Prinzessin schüchtern von unten zu gucken, sondern sich zu überlegen, was will ich, mit wem verbünde ich mich, wie bin ich vorbereitet und wie gehe ich systematisch los. Ich glaube, in der Politik, auch bei vielen Agrarsachen oder so, die ich gemacht habe, ja, da ist der Punkt nicht, ich habe was erkannt. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, das ist richtig und dann gehe ich hin und sage, ah, ich überzeuge mal eben alle. Nee, alle haben auch Interessen. Der eine denkt an die Leute, die möglichst viele Tiere halten und Fleisch und Wurst verkaufen wollen. Und deshalb will er bestimmte Regeln nicht. Der andere produziert Saatgut, das mit Chemie gebeizt wird und verkauft auch die Chemie dazu. Der wird auch immer behaupten, dass man ohne Chemie nicht gärtnern könnte oder nicht Bauer sein könnte. Man muss immer sehen, dass rundum die Leute Interessen haben. Und man muss mal halt analysieren und systematisch versuchen, Mehrheiten zu kriegen, Zwischenschritte. Also man muss da sehr rational sein, manchmal auch ein bisschen gerissen.
Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben sich immer viel drauf geschafft, auch Neues, ne, im Laufe Ihrer Karriere. Aber ich glaube, um jetzt beim Bild der Prinzessin zu bleiben, die Erbse mussten Sie sich nicht drauf schaffen, denn Gemüsewissen ist Ihnen sozusagen in die Wiege gelegt worden, oder?
Ja, so schon. Weil, also wir hatten zu Hause immer einen Garten, wo wir gewohnt haben, weil mein Vater war in Thüringen geboren, auf dem Bauernhof, war der Dritte und kriegte nach damaligen Vorstellungen den Bauernhof also nicht. Sonst wäre ich vielleicht nicht hier jetzt. Nun gut, in Recklinghausen war ich oft bei meinen Großeltern. Und die Oma kam aus Masuren, der Opa aus der Kaschubei, also jetzt Polen Richtung Ostsee. Und hatten auch immer einen Garten und haben auch sehr alte Traditionen angewendet. Die hatten immer Hühner, am Anfang noch eine Ziege, haben...
Finde ich übrigens sehr sympathisch, dass die Hühner hatten.
Ja, siehst du mal. Ja, genau.
Und ich hatte nämlich auch welche.
Das habe ich gesehen und gelesen. Der Punkt ist, dass sie auch noch, zum Beispiel mein Opa hat Rüben und Möhren tatsächlich noch in so eine Miete, also in so eine Erdhöhle mit Stroh abgedeckt gehabt.
Oh, das ist eine gute Idee.
Das hat er sozusagen von zu Hause mitgekriegt. Das auch im Garten?
Ja, ich wollte gerade sagen, wollen wir den Tipp vielleicht mal geben an alle, die keinen Keller haben, was ja heutzutage viele Menschen nicht mehr haben, eigenen Keller.
Ja.
Man kann einfach sich im Rasen mitten im Garten eine kleine Erdmiete anlegen, indem man ein Loch buddelt, ein tiefes, so tief wie man möchte. Dann kleidet man das ein bisschen aus mit Stroh zur Isolierung und ein bisschen Holz und dann kann man da in der kühlen Tiefe der Erde sein Gemüse einlagern und sogar durch den Winter bringen.
Und was kommt oben drauf?
Also ich habe wieder Stroh draufgepackt, weil ich habe auch Zugang zu Pferden und deswegen auch zu Stroh. Deswegen habe ich Stroh draufgepackt und einfach nur einen Deckel aus Holz und da habe ich eine Styroporplatte draufgelegt. Und es war irgendwie so ein Restmüll aus irgendeiner Verpackung und da hat wirklich mein Gemüse den ganzen Winter überdauert. Und ich konnte es noch essen im Frühling.
Das ist sehr doch gut. Toll. Ja, ich habe es noch nicht gemacht. Ich kenne das nur von meinem Opa, der sozusagen von meiner Oma da mal rausgeschickt wurde, wir brauchen wieder Möhren. Ja? Paul, wir brauchen wieder Möhren. Und dann ging er los und ich habe da als Kind bewundernd geguckt. Faszinierend. Ja? Wie ein Versteck schien mir das.
Ja, es ist auch wie ein Geheimversteck. Ja. Also wir gehen ja jetzt hier gerade schon über den Friedhof in Richtung Prinzessinnengarten. Und wir gehen jetzt hier tatsächlich, um es mal den Podcast-Hörerinnen und Hörern zu sagen, eine Allee entlang mit wunderschönen Bäumen, aber rechts und links auch tatsächlich Grabsteine. Ne? Also hier sind Menschen bestattet worden. Hier kommen auch Menschen hin zum Trauern, zum Abschied nehmen. Und deswegen finde ich es erstmal überraschend, dass es hier einen Gemüsegarten gibt, weil ich jetzt Tod und Ernährung und Gemüse nicht so richtig zusammenbringen, ehrlich gesagt.
Auch irre. Also ich muss mal sagen, wir sind ja nicht nur Bäume, es ist eine richtige Allee. Ne? Hier mit Steinen auf dem Boden, eine Kastanienallee, die ganz weit geht. Also man hat echt, passt doch sogar zu einem Friedhof, ne? Weil es geht immer weiter und hat Perspektive.
Mhm.
Also wenn ich mal so sagen darf, wenn
und man sich eine Allee vorstellt. Man sieht nicht so richtig, was am Ende auf einen wartet. Ne? Ja,
genau.
Man hat die Hoffnung, es ist was Schönes.
Ja. Auf alle Fälle ist es da hinten hell am Ende. Ne?
Ja, stimmt.
Mhm. Wir beide sollten Philosophiekurs geben.
Ja, unbedingt. Ich finde, wir fangen mal mit diesem Gartenpodcast jetzt an.
Ja, genau.
Also ist das für Sie nicht ein Widerspruch? Tod, Gräber, Friedhof und dann ein Beet, in dem was Essbares wächst?
Ja, ich habe das so empfunden am Anfang und habe gedacht, als ich mitgekriegt hatte, dass sie sich geteilt haben vom Prinzessin-Gartner, dem alten am Moritzplatz, den es ja auch noch gibt. Und dann habe ich Aber war ich wirklich fasziniert. Und die Leute hier sind ja irgendwie verrückt genug zu sagen, es war schon verrückt, in der Innenstadt einen Prinzessingarten, so ein Urban Gardening Projekt anzulegen. Auf einem Grundstück, das bebaut werden sollte, ist es immer noch nicht. Ja. Mhm. Aber dann den nächsten Schritt zu gehen. Und soweit ich weiß, ist das überhaupt bundesweit der allererste Garten auf einem Friedhof. Aber es ist ja sowieso, das nimmt ja sowieso Form an, was es alles gibt heutzutage. Und die haben gesagt, ja, hier wird auch keine Chemie eingesetzt, alles gut. Und es ist ja verwildert. Sie sehen hier, es gibt einige Gräber ganz am Anfang, die sind noch im Vertrag. Und das, was hier jetzt ist, hat zum Teil schon gar keine Verträge mehr. Man hat sich aber die Kirche offensichtlich entschieden oder Friedhofswärter, jetzt nicht die Steine flach zu legen, sondern zu sagen, dann lassen wir das auch noch und pflegen es ein bisschen.
Was meinen Sie denn mit Verträge? Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen erklären. Sie also meinen, dass die Gräber eigentlich jetzt schon bereit wären, da neue Menschen zu bestatten, also neue Tote?
Es ist so, dass wenn Sie meinetwegen 25 Jahre Vertrag für das Grab haben und danach nicht verlängern, gibt es irgendwie in der Friedhofsordnung so eine Regel, wie lange man auf diesem Grundstück auch nach Ablaufen des Vertrages nichts Neues macht. Mhm. Ja, das ist so eine Art Pietätphase noch. Das ist auch noch mindestens noch mal 20 Jahre. Deshalb war ja die Kirche offensichtlich und der Friedhofswärter hier, die Friedhofsverwaltung, bereit, diese Zwischennutzung mit dem Gartenprojekt zu machen, weil sie gesagt haben, wir können ja jetzt hier nicht abreißen, neu bauen oder so. Was ist ihr Plan? Und der langfristige Plan ist, da neu bauen, da hinten Schule, wird auch gebraucht mit Sportplatz. Und dazwischen bleibt es Grünfläche in beides, als Erholungsfläche und so. Und ich meine, es ist ja eine Traumerholungsfläche mit Allee. Ja? Und deshalb haben sie das hier, das sieht ja auch so ein bisschen komisch aus. Sie haben hier einzelne Gräber und dann sieht man, dass zwischendurch immer Rasen gemäht wird hin und wieder. Und dann gibt es hier aus alten Gräbern raus plötzlich solche, das sieht man da ja, ne, irgendwelche Koniferen oder Wacholder und so, alles schon verwachsen und verwuchert. Und irgendein Ahorn dazwischen. Und das hat man als Insel gelassen. Da ist noch ein kleiner Grabstein. Das ist so eine neue Form von englischer Landschaftsgärtnerei, könnte man sagen.
Ja, es ist halt
plötzlich
so ein bisschen...
so Pflanzen dazwischen. So.
Ja, die Natur holt sich ja auch die Orte gerne zurück. Ne? Ja. Wenn man sie nicht mehr pflegt und kultiviert, dann holt sich die Natur alles zurück, was man vorher einmal gerodet hat und bepflanzt hat. Und so. Ich finde das auch sehr interessant.
Das ist so komisch, dann zum Beispiel so Wacholder oder so von den Gräbern von früher hochwächst. Aber das, was so Einjahrespflanzen war, das ist alles weg, sodass das Grün in allen Facetten ist. Mhm. Und natürlich kommen wir hier vorbei an so einem Wasserbrunnen und so, Parkbänken.
Der auch ganz romantisch aussieht,
die Gitter
mit ein paar Blättern drin.
Für Gartenabfälle, also für Grababfälle oder so, was hier noch so steht. Ja. Ah ja, und rechts, ist auch lustig. Wir können mal einen Augenblick da gucken, oder?
Ja, hier also ich dachte ja, schon, jetzt hier kommt da schon der Gemüsegarten.
Nee, der kommt
wir kommen
noch.
Jetzt vorbei an einem Umweltbildungsangebot, grünes Klassenzimmer. Und wir sehen hier tatsächlich mehrere Hochbeete, die offenbar jemand in Eigenregie do-it-yourself aufgebaut hat. Und da wachsen zum Beispiel, Süßkartoffeln sehe ich. Und Bohnen sind angepflanzt worden. Und hier scheinen Kinder zu lernen, wie Gemüseanbau funktioniert. Dann müsste Ihnen doch das Herz aufgehen, Frau Kühnst,
ja,
oder? Wenn Sie das jetzt so sehen, so ein Projekt, was Kindern Gemüsewissen vermittelt.
Ja, das ist genau das, was ja Kindergärten und Schulen brauchen. Sozusagen diese kleine Geschichte mal zu sehen, wie was aussieht. Wie eine Bohne so wächst. Erstmal hoch. Tomaten. Und was? Filwasser? Man versteht es nicht.
Also auf jeden
aber
Fall
hier ist
hier eine
Tomate.
Erklärung.
Das Wort Tomate muss aus dem letzten Jahr sein. Das hätten doch hier Bohnen, oder?
Da wächst aber Mangold. Der ist frisch eingesät. Oder kommt wieder, weil er letztes Jahr eingesät wurde. So, ist ganz schön nass, ne?
Ja.
Regnet so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man es tröpfeln hört. Aber wir schlagen uns hier durchs Gebüsch. Und laufen mal weiter Richtung Gemüse. Und das ist für mich genau der richtige Moment, um noch mal so ein bisschen nach Ihrer Gemüseexpertise zu fragen. Wir haben ja gerade schon erfahren, dass Ihre Eltern und Großeltern Gemüse angebaut haben. Wie viel denn? Also so ein kleines Beet oder richtig zur Selbstversorgung?
Nee, richtig zur Selbstversorgung. Wir hatten einen Garten. Also wir hatten zu Hause, meine Eltern, immer einen Garten, wo wir gewohnt haben. Und da wurden Kartoffeln angebaut, Tomaten, Möhren, Zwiebeln und so. Also... Und Obst, Bohnen gab es auch immer. Insbesondere gab es die schönen schräg gestellten Bohnenstangen bei meinem Opa. Da haben wir dann sozusagen, da sind wir als Kinder natürlich immer durchgerast. Ja. Oh.
Gab's meistens Ärger drumherum.
Ja, gab's
Ärger,
genau.
Oder? Nichts umreißen, Vorsicht.
Ja, hütet euch. So. Ja, es gab es immer. Und es wurde zu unserer Begeisterung gab es auch schwarze Johannisbeeren, die ich heute liebe. Ich meine das jetzt ironisch, heute liebe ich sie. Damals war rote Johannisbeer pflücken, geht ja, ne? Weil die an so einer Traube hängen. Schwarze ziehst du einzeln.
Ja.
Da bist du benachteiligt, wenn dir der schwarze Johannisbeerstrauch zugewiesen wurde, weil du natürlich weniger schnell warst. Ne?
Aber da teilen wir eine gemeinsame Kindheitserinnerung, denn meine Großeltern hatten auch so ein bisschen Gemüseanbau im Garten. Und ich weiß, das war das Einzige, was ich damals getan habe, ich habe auch bei den roten Johannisbeersträuchern, die Troddeln habe ich sie immer genannt, abernten dürfen.
Ja.
Und bei den Eierschalen von den Hühnern durfte ich die zerstoßen, weil die wurden die nochmal gegen den Schneckenschutz eingesetzt, die zerstoßenen Eierschalen.
Genau. Weil man dann drumherum.
Also gegen Schnecken, für den Schneckenschutz, so. Ja. Und wie ist das heute, Frau Künast? Also wenn Sie so aufgewachsen sind mit Selbstversorgung und Gemüseanbau und auch so viel Wissen, was Ihnen vermittelt wurde, bauen Sie heute aktiv neben der Politik Gemüse an?
Ja, ich habe ein großes Hochbeet und da habe ich dann nur begrenzte Zeit. Ich könnte das vorne und hinten viel länger machen, aber ich habe Tomaten, Gurken, habe Salat da drin. Sehe Rucola aus. Salatpflanzen hole ich meistens vom Markt, so kleine, ne? So kleine Pflänzchen schon.
Vorgezogen, ne?
Ja, gemein. Aber
Frau Künast, das kann man doch, also gerade bei Salat wirklich selber machen.
Nee, ich mache das ja mehrphasig. Erst hole ich mir so 6 vorgezogene kleine, die schon früh dran sind. Die haben schon bis ins Stadium. Dann habe ich jetzt Basilikum und Rucola ausgesät. Der Rucola hat auch schon so 8 cm. Und dann habe ich auch Salate ausgesät. Aber ich möchte ja sozusagen immer und mit zeitlicher Versetztsein was haben.
Ja, darf ich Ihnen dann da einen Tipp geben? Wenn Sie Asiasalate einsehen, das können Sie schon machen, wenn es richtig kalt ist. Und über den Winter kommen Sie auch ganz toll mit Feldsalaten.
Ja,
und
Feldsalat
mache ich auch. Asiasalaten auch. Und dann, wenn es warm genug ist, Pflücksalat einsehen. Und dann haben Sie das ganze Jahr über und brauchen nichts Vorgezogenes kaufen.
Ah ja, gut.
Weil das wächst ja in 4 bis 6 Wochen, so ein Salat. Das ist muss man nicht lange warten, wie bei einer Tomate, die man da ewig vorziehen muss und ein Riesentheater hat.
Riesentheater.
Ausgeizen. Hochbinden.
Wenn du mal
vorziehen.
Nicht ein paar Tage aufpasst, dann.
Braunfäule, ist sie nass geworden. Ja, also genau, Tomate ist Theater. Ich sage immer, Tomaten sind die Diven unter den Gemüsepflanzen. Also
so
Sie haben Salat, haben Sie auch sowas wie Mangold?
Ja, hatte ich auch mal.
Kohlsorten?
Jetzt habe ich aber nur 1, 2, ich habe mir dann Rotkohl und der Mangold. Und einmal habe ich mir so eine Tüte altes Saatgut geholt, und habe dann, vollkommen blöde eigentlich, so viel Samen da reingemacht, so als würde ich davon ausgehen, dass nur ein Drittel überhaupt keimt, verstehen Sie? Und da habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass ab einem gewissen Zeitpunkt auch die Nachbarn kein Mangold mehr wollen. Verstehen Sie? Dann hast du so gelblichen Stängel, roten Stängel, die weißen. Und man erntet, wenn du für 2 Leute kochst, nimmst du nur ein paar Blätter ab drumherum, und lässt ja den Kern stehen.
Mhm. Dann wächst es immer wieder nach.
Ja, so irgendwie. Es hört gar nicht aufzuwachsen.
Ja.
Und wenn du dann eben den Fehler gemacht hast, viel zu viel auszusehen, kannst du rechts und links den Nachbarn, dann kannst Freunden was mitbringen, kannst im Büro fragen, wer möchte mal Mangold oder so. Und irgendwann sagen sie, nee, passt gerade nicht. Eigentlich meinen sie, es reicht. Ne?
So. Das heißt, Sie haben auch einige Kollegen in der Politik versorgt mit Mangold in den letzten Jahren.
Ja, oder ich habe auch jetzt im Büro, im Bundestagsbüro, wenn ich mal so rumfrage, hat jemand Lust auf Salbei, Thymian oder dies oder jenes, da freuen sich ja viele drüber. Dann stelle ich bei uns in dem Bundestag auf der Etage in die Küche ein paar Gläser hin und da steht das alles drin und lege einen Zettel dazu, gerne mitnehmen, sozusagen.
Und schreiben Sie drunter, von wem es ist? Eure Renate?
Ja,
oder
ich schreibe immer Renate. Die wissen es auch schon, ja. Ja, und das ist ja so, das muss ich ja mal sagen, selbst für Leute, die nur Balkonien haben oder ein Küchenfensterbrett, wenn man sich überlegt, du willst irgendwas kochen und brauchst Salbei, da brauchst du 5, 6 Blätter oder so, Und dafür musst du einen ganzen Bund kaufen. Es ist relativ gesehen doch viel zu teuer, ne?
Das stimmt.
Muss man mal sagen. Selbst bei Schnittlauch so, ne?
Und Kräuter wachsen ja auch so toll, sogar in der Wohnung, ne? Auf dem Balkon, finde ich auch immer. Also Kräuter kann man sich einfach toll anbauen, weil da spart man richtig Geld.
Ja, und sie schmecken teilweise besser. Und selbst so ein Topf Schnittlauch, wenn man den als Topf kauft, und ihn abgeschnitten hat, kann man den raussetzen. Im Balkonkasten oder wie immer, kommt ja nächstes Jahr wieder und dann sind sie würziger als vorher. Mhm. Also als unter den Schnellwachs-Gewächshausbedingungen oder so. Finde ich ganz gut.
Das stimmt. Wir sind jetzt mittlerweile angekommen. Das ist er hier, der Prinzessinnengarten. Ganz viele Hochbeete reihen sich hier aneinander. Es ist das unterschiedlichste Gemüse eingepflanzt. Wir haben da hinten Bohnen, glaube ich, da soll was hochwachsen. Sogar Tomaten sehe ich, wir haben Salate, Möhren, Kräuter und das alles ist jetzt hier, ich sag mal, ungeschützt.
ungeschützt.
Auf dem Friedhof? Heißt das, dass jetzt jeder hierher kommen kann und sich was ernten darf? Oder was ist das für ein System? Wissen
Nein,
Sie das?
Eigentlich sollen das die Leute, die es hier organisiert und miteinander anbauen, machen. Und ich glaube, das respektiert eigentlich auch jeder. Scheint so.
Ja, ist noch was drin in den Beeten.
Es ist noch was drin in den Beeten, das kann man sagen. Naja, es fängt ja auch erst richtig an.
Ja, und wir sehen hier niemanden, der jetzt hier gerade arbeitet oder sich kümmert.
Guck mal, da hat ja auch einer Mangold falsch abgeschnitten.
Das sehen Sie gleich, ne, als
Expertin. Ja, du musst ja den Stängel mitnehmen.
Ja, und hier waren die Nacktschnecken dran. Das sehe ich auch. Wie ist das denn bei Ihnen? Wie pazifistisch sind Sie, wenn die Schnecken angreifen?
Donnerschlag, eine dicke, fette. Kein Pazifismus, wenn ich das Gemüse zwangsteilen muss.
Was machen Sie gegen Schnecken im Beet? Großes Thema dieses Jahr.
Ans andere Ende schmeißen oder... Kann ich jetzt nicht sagen, wenn der Tierschutz zuhört.
Also
guck mal hier, das ist ja auch schon mal Schneckenschutz. Kohlrabi hat ja Plastikringe gekriegt.
Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich mein großer Tipp, weil Schnecken im Gemüse. Wir sehen hier kleine Schneckentrichter selbstgebaut.
Das sind alte Plastiktöpfe.
Genau, alte Plastiktöpfe, da ist der Boden abgeschnitten und dann ist so ein Kranz gefertigt worden in der Hoffnung, dass die Schnecken sich da nicht drumherum schleimen können. Wie so ein Kragen sieht das aus,
um die
einzelnen Pflanzen, dass sie nicht über die Kanten kommen. Das ist nämlich auch mein Tipp gegen Schnecken. Da kann man dann nämlich ganz pazifistisch sein, wenn man Schneckenzaun so ums Beet rum macht, diese langen Leisten, die gibt es meterlang, dann kommen die Schnecken gar nicht rein.
Und dann muss man auch nicht sowas,
wenn sie nicht schon drin sind.
Oder 3000.
Das stimmt, aber dann kann man sich auch in Laufenden asiatische holen.
Wissen Sie, was das ist?
Das sieht aus wie eine Minzsorte. Nee, ist weicher. Nee,
ist nicht.
Ist keine Minze. Ich probiere es mal. Ich habe keine Ahnung, was es ist. In meinem Garten gibt es das nicht.
Auch nicht.
Mal ein Foto machen. Haben Sie eine App, wo Sie sehen können, was das ist?
Nee, habe ich nicht.
Mmh.
Schmeckt
lecker.
Nach was?
Aber Frau Kühners, man sieht ja jetzt hier schon an diesem Garten, ne? An dieser Anti-Schnecken-Vorkehrung. Man muss sich ja kümmern um so einen Gemüsegarten. Wer kümmert sich denn bei Ihnen, wenn Sie unterwegs sind, um Ihre Gemüsepflanzen?
Nachbarn, die dürfen ernten. Und ansonsten stelle ich eine Bewässerungsanlage ein. Ohne das geht's nicht.
Mhm.
Wenn ich 2-3 Wochen weg bin und mein Mann, dann kannst du die ja nicht alleine lassen, sozusagen. Und das finde ich dann auch, das ist eine gute Geschichte, eine Bewässerungsanlage zu machen, um das sozusagen die Not der Pflanzen dann zu machen. Und dann kommt sozusagen aus der Verwandtschaft von Nachbarn, die dürfen da rangehen und ernten. Das ist schon mal das Wichtigste, dass sie ernten. Aber aufhören zu ernten, kurz bevor ich wiederkomme.
Sonst haben sie nichts mehr und wollen nicht gerne teilen. Das haben wir schon
Hier hinten gibt es doch tolles Gemüse.
Jedenfalls nicht beim Gemüse. Sie haben ein Ferienhaus in Schleswig-Holstein.
Auch, ja.
Heißt es.
Das ist auch eine Schnecke. Also es ist einfach wunderbar feucht hier.
Ja, es ist ein Schneckenjahr, dieses hier alles. Auch Baby, kleine Babyschnecken, ganz viele.
Oh.
Und da gibt es auch welche mit Häuschen. Das ist ja auch ein Fehler, den viele machen, dass sie denken, das sind auch böse Schnecken. Aber die
soll man drin lassen.
Ja,
ne?
Die Nur braun, die ne? ohne Häuschen sind die quasi Feinde im Gemüsebeet.
Gar nicht, warum das so ist.
Haben Sie in Ihrem Ferienhaus auch Gemüsebeete?
Ja, da ist auch ein Hochbeet. Aber das ist jetzt so ein bisschen runter, weil ich gerade nicht so oft da war. Und da bist man darauf angewiesen, dass die anderen, also Nachbarn rechts und links, das ist so an einem Ort, wo rechts und links auch Leute immer wohnen. Und
die kümmern sich dann?
Ja, die haben auch mal vor Jahren, einen Sommer lang, hatte ich 2 Gurkenpflanzen drin und die schrieben immer, Gurken ohne Ende, ja. Da habe ich gesagt, ja, bitte ernten. Da habe ich aber auch geschrieben, nächstes Wochenende komme ich. Ne?
Jetzt aufhören zu ernten.
Ja, das wissen sie, jetzt aufhören zu ernten. Und der Punkt ist dabei, dass die eigentlich auch ganz froh waren. Und das macht ja Spaß, ne? Das ist wirklich so ein Punkt. Es macht Spaß.
Was gibt Ihnen das Gärtnern denn? Ist das Auszeit von der Politik oder Zeit, um zu brainstormen für die politische Arbeit?
Das ist so, wie würde ich mal sagen, das ist doch, es ist von allem etwas. Das ist sowas, wie andere ein Hobby haben. Es ist aber auch so, fast habe ich das Gefühl, je älter man wird, desto mehr kommt man wieder auf diesen alten Punkt zurück, dass man was mal gelernt hat. Ja?
Mhm.
Gelernt hat zu wissen, wie das Gemüse wächst und dass es am schönsten ist und dass es einfach den Genuss verdoppelt und verdreifacht, wenn du selber siehst und die Gurke, die Tomate ernte ich, da hole ich mir mal eben ein bisschen Salat, nimmst ein Messer und gehst raus und holst dir mal eben ein paar Blätter Salat für irgendwas oder so. Ja, das macht was mit einem, dass man überhaupt den Bezug hat, dass man weiß, wie es geht. Ich finde immer so witzig, wenn Leute mich fragen, also wie soll ich einen Balkon bepflanzen, was soll ich machen und sich dann vollkommen verwundert sind, wo ich merke, dass sie kein Gefühl für Sachen haben. Also Leute, die immer sagen, ja, ich habe eine kleine Dachterrasse, muss so viel Blumen kaufen. Sag ich, du kannst doch nicht jedes Jahr Blumen kaufen, du musst Gartenpflanzen kaufen. Wie? Sag ich ja, nicht ständig Geld für neue Geranien ausgeben, sondern Storchenschnabel kaufen. Oder fette Henne kommt immer wieder. Schnittlauch, Salbei, hast du was für die Küche?
Mangold kommt wieder, auch, ist bunt, ja. Gibt es in tollen bunten Sorten. Ne?
Ja, genau. Aber der, also das Leuten zu erklären und dieses zu sagen, bei Mangold ist es ja auch so, der Mangold ist ja in jedem Blumenbeet auch sehr dekorativ.
Ja,
ne?
Eine sehr Oder schöne Mangold, Pflanze. Wumm,
ja. Ja. Und also für mich ist es so, ich weiß auch nicht, es gehört irgendwie dazu und ich will es wissen und es macht mir Spaß. Und selbst wenn es Zeit kostet, es ist, ja, das ist ein Genuss. Ich habe in Schleswig-Holstein an unserem Häuschen gibt es so wilde Brombeeren. Ich finde ja, dass Brombeeren alleine nicht so besonders schmecken, aber als Marmelade. Musst du da irgendwann früh morgens dann Schüssel pflücken, nur so viel du Lust hast, den Rest essen halt die Vögel oder ich sage Nachbarn, wenn ihr wollt, macht mal. Und dann Brombeermarmelade mit ein bisschen kandiertem Ingwer drin. Der Hammer.
Ja? Das hört sich jetzt aber wirklich lecker an. Was unsere
Und Brombeeren kriegen dadurch noch einen ganz anderen Geschmack. Ingwer ist ja auch ein Geschmacksverstärker in gewisser Weise. Ja?
Macht es gesundiger. Genau. Was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen können, weil es ja ein Podcast ist, ist, dass Renate Künast hier also wirklich von einem Hochbeet zum nächsten hüpft, fast, und immer wieder ihr Handy rausholt, um die Pflanzen zu fotografieren. Ich frage mich, was machen Sie mit diesen Fotos? Zeigen Sie dem irgendjemanden?
Komm mal bei Instagram, Facebook oder X gucken. Gebe ich Blumen- oder Gemüsefotos hin und wieder zum Besten. Einfach so.
Aha.
Schreib irgendwas dazu. Ist doch schön. Finde ich schön. Ich habe mir auch eine Postkarte drucken lassen, so als Grußkarte mit ein paar so Blütenbildern drauf. Ja? Weil ich immer alles so bedürftig und dann durch, freue ich mich selber, wenn ich jemandem eine Karte, so eine Klappkarte schicke zu irgendwelchen Anlässen. Ja?
Und Sie sagten ja gerade, dass Sie manchmal gefragt werden, wie man sich den Balkon bepflanzen kann. Ne?
Ja.
Wer fragt da? Also ich sage jetzt mal Bürgerinnen und Bürger oder sind Sie auch in Ihrem Freundeskreis als die Gemüseexpertin bekannt, die auch praktische Tipps gibt?
Ich bin auch im Freundeskreis bekannt für solche Sachen, ja. Praktische Tipps geben und so. Das, also ich muss ja sagen, das fängt schon damit an, wirklich wie, dass Leute meinen, sie müssten auch auf Balkonen und Terrassen immer, also Dachterrassen oder so, immer die Blumen aus dem Gartencenter kaufen und nicht Gartenpflanzen, ne, die eben immer wieder kommen. Ist ja auch billiger und schön und du hast da was für die Küche. Oder dass Leute auch nicht wissen, was wo wächst. Also du kannst ja auch eine Pflanze, wenn ich frage, in welche Richtung geht dein Balkon und sage, dann kannst du das oder das anbauen. Ja, warum? Sag ich ja, eigentlich sieht man es ja. Du siehst es auch am Blatt, ne? Du kannst selbst.
Sie meinen mit sonnenhungrig oder Pflanzen, die auch im Schatten gedeihen. Das
genau,
meinen Sie?
Im Schatten gedeihen oder Pflanzen, die mehr so wachsartige Blätter haben, die also auch mit wenig Wasser auskommen, weil sie sich schon selber geschützt haben und so. Ja.
Ja, wir stehen jetzt hier vor einem wirklich sehr, sehr schönen Haufen geernteter Radieschen. Und ich möchte jetzt ehrlich sein an dieser Stelle. Die haben wir nicht hier aus dem Hochbeet gezogen, sondern
das ist aber nett, ne?
Die hat die Produktion des Podcasts mitgebracht, diese Radieschen, weil Radieschen heute eine ganz große Rolle spielen und Rettich auch in unserem Podcast. Welche Rolle spielen Radieschen in Ihrem Leben?
Ja, mein Mann muss immer Radieschen essen. Er ist der allererste, der darauf einsteigt. Und ich liebe sie auch. Es ist nur manchmal auf Märkten schwierig, gut schmeckende Radieschen zu finden.
Wir probieren mal die Produktion uns hier hingelegt hat. Riesige rote Knollen sind es.
Weil nicht alle sind schön scharf, ne?
Sollen die scharf sein, Radieschen? Ich finde es ja schöner, wenn sie nicht so scharf sind. Oh, die sind toll, die sind nicht so scharf. Und Sie finden die jetzt langweilig, ne?
Geht.
Geht?
Die kriegen erst am Ende so. Ich finde, das, was sie am Ende haben, wenn man so zwei-, dreimal kaut, ist das, was ein Radieschen ausmacht. Es könnte ein bisschen mehr Schärfe haben.
Ich finde es super, weil es so schön wässrig ist. Es ist so ein ganz saftiges Radieschen, fast wie ein Apfel. Ich liebe es sehr. Und wir sind auch schon beim Thema. Denn in jeder Folge von Auf dem Acker möchten wir auch etwas Gemüsewissen vermitteln. Haben wir jetzt auch gerade schon so ein bisschen. Und heute spielt das Radieschen und ihr großer Bruder, der Rettich, eine ganz große Rolle in unserer Rubrik Dr. T und seine Gemüsekunde. Und Dr. T, dahinter steckt Thomas. Thomas ist Biologe, Landwirtschaftsexperte und Kulturpflanzenforscher und bei Acker schon von Anfang an dabei mit seiner Gemüseexpertise, die er jetzt mit uns teilt. Und er wird unterstützt von der 11-jährigen Anna. Und damit Vorhang auf für die Gemüsekunde. Zum Thema Radieschen.
Gemüsekunde mit Dr. T.
Hallo Thomas, heute geht es um den Rettich. Der ist zwar scharf, aber hat super viel Vitamin C.
Aber Achtung, Rettich ist nicht gleich Rettich. Den Gartenrettich kennt man aus dem Supermarkt oder idealerweise aus eurem Gemüsebeet. Er wird als beliebte Gemüse-, Öl- und Futterpflanze fast überall auf der Welt angebaut. Genau wie das kleinere Radieschen, das gehört zur selben Art. Etwas anders sieht es bei den nahe Verwandten aus, dem Ackerrettich oder Hederich. Im Gegensatz zu Gartenrettich und Radieschen ist der Ackerrettich eine Wildpflanze. Das macht ihn im Gemüsegarten, vor allem aber auf Äckern, zu einem lästigen Unkraut. Also, Ackerrettich, Wildpflanze und Unkraut, Gartenrettich, Kulturpflanze. Was alle Rettiche aber weltweit gemeinsam haben, dass sie zur Familie der Kreuzblütler gehören. Genau wie Kohl, Kresse, Senf, Steckrübe, Wasabi und weltweit rund 4000 weitere Arten.
Ah, aber mich interessieren ja vor allem die Radieschen. Die wachsen ja so schnell.
Radieschen sind das perfekte Gemüse für Gartenneulinge. Alles, was ihr tun müsst, ist säen, regelmäßig gießen und nach ein paar Wochen die knackigen Knollen aus der Erde ziehen.
Ja, genau deshalb liebe ich sie.
Gewaschen, frisch aufgeschnitten und mit etwas Salz bestreut, fertig ist der knackige Snack aus dem eigenen Garten. In Südostasien landet Rettich auch gern mal gegart oder sogar als gebratenes Gemüse auf dem Teller. Sowohl die jungen Früchte als auch die Blätter. Apropos Blattgemüse. Das Radieschengrün bitte nicht wegwerfen. Wenn sie euch roh zu stachlig sind, könnt ihr die Blätter mit Olivenöl und gehackten Nüssen hervorragend zu einem leckeren Pesto verarbeiten.
Wow, was für ein Multitalent. Ich mag ja auch die tolle Farbe. Waren sie schon immer so rot und kugelig?
Im 18. Jahrhundert waren sie noch als kleine langschwänzige Rüben auf den Märkten zu finden. Und zwar in allen möglichen Farben. Gelbe, graue, weiße, sogar schwarze und gesprenkelte Forellenradieschen gab es damals. Heute sind bunte Radieschensorten im Handel selten zu finden. Ein Grund mehr, sich die alten Sorten in den Garten zu holen. Denn nur eins ist besser und gesünder als Rettich. Meerrettich oder Krähen, aber davon vielleicht ein anderes Mal.
Das waren Dr. T und Anna mit der Gemüsekunde. Haben Sie was gelernt gerade? Oder haben Sie nicht zugehört? Noch mit Essen beschäftigt?
Ja, ich esse noch das. Das war so groß, das Radieschen. Naja, von Radieschen bis Rettich. Man lernt, dass es Unterschiede gibt, nicht wahr?
Wie bunt sind denn die Radieschen bei Ihnen im Garten?
Rot.
Alle rot? Keine bunten? Keine länglichen?
Ich kann ja bei meinem, wenn auch großen Hochbeet, nicht alles anbauen. Und zwar nicht immer.
Haben Sie denn seltene Sorten bei sich? Stichwort Biodiversität?
Ja, ich versuche ja verschiedene Sorten auch von Biolandgärtnern und so weiter zu kriegen. Oder Demetergärtnern, die oft alte Sachen haben. Ja. Oder habe auch dieses Jahr habe ich aber noch nicht ausgesät, diese rote Beete, die...
Die Geringelte?
Ja, wie heißen sie?
Das ist eine Ringelbeete. Eine Sorte heißt Tondo di Chogga, glaube ich. Ja, das hört sich so schön italienisch an, deswegen mag ich es sehr gerne. Wir haben jetzt gerade übrigens, interessanterweise haben nur Sie einen Regenschirm bekommen.
Wahrscheinlich
ich nicht.
Sie kriegen jetzt auch einen.
Aber ich soll weiter neben Ihnen im Regen stehen. Kein Problem.
Ich habe immer gefummelt,
gerne.
Ja.
Sehr schön. So, jetzt plattert es vielleicht ein bisschen, aber so ist das eben, wenn man draußen ist auf dem Acker. Man ist der Natur ganz anders ausgesetzt als im Büro. Ist das nicht auch schön, dass Sie dadurch ja auch eine ganz andere Verbindung auch haben, vielleicht durchs Gemüsegärtnern als andere Politiker, Politikerinnen, Kollegen?
Ja, es gibt auch hier und da welche, die haben das. Ja. Ich kannte mal einen Abgeordneten von der SPD, der hatte in seiner Einzimmerwohnung hier in Berlin, die er hatte für die Sitzungswochen, da hat er mir mal einen Kalender geschenkt mit lauter Rosenfotos. Ah, sag ich, schöne Rosen im Garten. Sagt er, nee, hier auf dem Balkon. Wie hier auf dem Balkon? Ja, hier in Berlin auf dem Balkon. Der hatte sich nämlich eine 20-Liter-Tonne auf den Balkon gestellt mit einer Bewässerungsanlage, ja, 20 Liter Wasser rein, die dann halt jeden Tag die Rosen leicht betropfte. Und sagte mir dann auch, dass er aus Süddeutschland dann eben hin und wieder mal, also wenn nicht irgendwelche Bekannten mal oder jemand aus seinem Büro abends vorbeigeht und diesen Kanister, 20-Liter-Kanister nachfüllt, dann komme ich selber auch mal einen Tag und mache das mal, wenn die alle im Urlaub sind. Das fand ich schon Hingabe, ja.
Also es gibt schon. War es Markus Söder?
Nein, das war er nicht. Der war ja nie im
Hätte
Bundestag.
Hätte ja sein können, ja, wenn Sie sagen, aus Süddeutschland.
Ach so. Nee, das war in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfälzer da unten. Ja. Mhm. Nee, da gibt es schon einige, die das durchaus auch haben. Aber es ist auch, ich glaube, dass die große Trennung an der Stelle auch ist, ob man das alles auch begreift als Teil von Natur, die wir brauchen. Also dahinter steckt, wenn wir über alte Sorten und alles reden, ja, also wenn wir nicht Naturstrukturen erhalten, die uns ernähren, dann haben wir ein Problem. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal ganz weit historisch zurückgreife, wenn man so große Monokulturen hat, wie die Iren hatten mal das Problem mit ihren Kartoffeln und der Kartoffelfäule. Da war halt nichts zu essen da. Und ich glaube, dass wir uns hier und weltweit auch damit beschäftigen müssen, Vielfalt zu haben, zu wissen, wie man anbaut, Böden nicht zu überfordern. Weil wir können uns ja auch nicht darauf verlassen, dass wir immer so viel Importessen und Gemüse kriegen wie heute.
Stichwort Lieferkettensicherheit, ne?
Ja, Lieferkettensicherheit. Aber vorher noch diesen Punkt, was macht eigentlich der Klimawandel? Ja? Mhm. Der führt ja auch dazu, dass in bestimmten Anbauregionen so Dinge nicht mehr einfach so funktionieren.
Also ich glaube, man merkt schon, wir kommen jetzt langsam zu den Themen, die Sie uns auch mitgebracht haben jetzt in diesem Podcast. Und zwar zum zweiten Teil des Podcasts, der heißt bei uns Nachgehakt. Und da wollen wir sprechen über Themen, die unseren Gästen am Herzen liegen. Und das ist bei Ihnen natürlich schon seit vielen, vielen Jahren das Thema Ernährung. Wie müsste Ernährung denn aussehen, kurz gefasst, um den Planeten nicht weiter auszubeuten, die natürlichen Ressourcen zu achten und um alle auf der Welt satt zu bekommen? Ist das überhaupt möglich?
Also als allererstes muss man ja sagen, dass wir in Wahrheit viel mehr Essen haben, als wir teilweise merken. Wir haben 500 Millionen Menschen, die hungern, aber wir verteilen das Essen falsch. An einigen Stellen gibt es so viel Essen, dass es weggeworfen wird. Tonnenweise Brot täglich, Gemüse wird weggeworfen und so und Obst wird weggeworfen. Und im Wesentlichen diese, also Brot, Brötchen und dieses, also frisches Obst und Gemüse, wo man wirklich sagt, also da haben wir ja ein Verteilproblem faktisch. Wir haben, nutzen unheimlich viel Fläche in Deutschland, 60% der Ackerfläche, um Tierfutter herzustellen. Nichts gegen Tierfutter, aber aus einer bestimmten Menge Tierfutter wird nach Verfütterung im Tier weniger Lebensmittel. Und wegen bei Eiweißpflanzen auch weniger Eiweiß, als man vorher hatte. Man sagt immer, wenn du Eiweißpflanzen Soja an eine Kuh fütterst, hast du 8 Kilo reingetan und kriegst hinten 1 Kilo raus. Also Fleisch nach der Schlachtung. Da müssen wir uns schon ein paar Fragen stellen. Und dann ist natürlich das intensive Arbeiten, das mit Böden, die Monokulturen, der Chemieeinsatz, also chemisch-synthetischer Dünger und auch diese Pestizide oder Pflanzenschutzmittel, die chemisch-synthetisch sind, die bauen ja auch was an Artenvielfalt ab bei Tieren, belasten Böden, also nicht, dass diese Humusschicht so gut aufbaut. Alles Probleme. Und das Fazit ist, dass wir eigentlich wissen, wir müssten mehr pflanzenbasiert und weniger tierisch uns ernähren. Das ist der Punkt, den das Klima uns abfordert. Also das heißt ja eigentlich, wir müssen unsere Energie verändern, ja, wo wir längst bei sind, indem wir auf Erneuerbare setzen, unsere Mobilität verändern, weil wir ja eigentlich klüger als mit diesem ganzen Schadstoffausstoß mobil sein könnten. Und am Ende sind es ungefähr 14%, denen auch die gesamte landwirtschaftliche Produktion zum Klima negativ beiträgt. Also müssen wir da auch anders sein. Jetzt kommt noch sozusagen die Hausärztin oder der Hausarzt oder die Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder diese Eat Lancet-Kommission, die das dann alles zusammenbringen, nämlich die persönliche Gesundheit. Da sagen ja alle, wir essen viel zu viel Fleisch oder tierische Erzeugnisse. Persönliche und die planetare Gesundheit. Das finde ich ja spannend.
Ich glaube, das Problem in der Vermittlung ist immer das, dass man sofort denkt, ich soll jetzt auf was verzichten zugunsten des Klimas. Kann man das nicht auch konstruktiver formulieren?
Naja, der erste Punkt ist ja, tu es für dich selber. Also was ist die Frage des Genusses? Manche können sich auch fragen, was war, ich überlege in meiner Kindheit, was war eigentlich da der größte Genuss? Ja, zum Beispiel ein frisch geerntete Kohlrabi direkt aus dem Garten. Ja? Oder also Gemüse, das gut und schön zubereitet wird und unterschiedliche Geschmäcker hat. Wie habe ich mich danach eigentlich gefühlt? Ich glaube, dass das ehrlich gesagt ein bisschen irrgeleitet ist, wenn man genauer nachdenkt. Und es ist eben auch eine persönliche Gesundheitsfrage. Also es gibt es ja mittlerweile so, dass Fehlernährung zu den herausragenden Gründen für Todesfälle gehört. Ja? Da steht dann Herzinfarkt oder Schlaganfall. Da steht nicht, hab zu viel hochverarbeitete Lebensmittel oder zu viel tierische Erzeugnisse gegessen. Ich persönlich will das nicht für andere entscheiden. Aber ich finde, da kommt jetzt so eine Art politische Verantwortung rein. Ich finde, dass wir zugelassen haben über Jahrzehnte, dass sich das Ernährungssystem falsch entwickelt. Überall kommen uns Süßigkeiten entgegen und tun so, als seien sie Grundnahrungsmittel. Ja, die Softdrinks mit viel Zucker, diese ganzen Riegel, die sogenannten Frühstückscerealien, ja, mit viel Zucker und diesem und jenem da drin. Und da finde ich, ist der eine Punkt, dass wir das Angebot wieder verändern müssen. Ob in Schulkantinen, in Betriebskantinen und Ähnlichen, die also wirklich das Angebot, sodass man auch das andere sieht und mal probieren kann. Ja. Mhm. Das daran liegt die spannende Frage. Oder merkt man plötzlich, das ist auch Genuss, vielleicht sogar mehr.
Ja, ich denke auch immer, man muss die altruistischen Motive gar nicht so stark betonen. Also dieses, du verzichtest, damit es der Gesellschaft und dem Planeten besser geht. Sondern man kann auch ganz egoistische Motive nehmen. Nämlich, du hast ein viel leckeres Essen auf dem Teller, wenn du saisonal in deinem Garten auf deinem Balkon Gemüse anbaust, was du im Handel gar nicht bekommst. Weil die Sortenvielfalt da viel kleiner ist, zum Beispiel im Handel.
Ja. Und dieses
das ist ja eine Positivkommunikation.
Ja, das Egoistische finde ich auch gut. Die deutsche Gesellschaft für Ernährung, wenn die zum Beispiel Regeln machen, sagen die ja auch nicht, du musst das Klima retten, also, sondern was ist die Empfehlung? Man kann ja auch anders essen. Was ist eigentlich die Empfehlung? Ja, typisch für eine gute und gesunde Ernährung. Und was gibt dir Kraft? Die Menschen, ist doch kurios, die Menschen nehmen Medikamente und wissen also, sie nehmen irgendwie einen Saft oder ein Tabletten und so in sich rein und denken, aha, das esse ich, also nehme ich jetzt auf und mein Körper holt daraus Wirkstoffe oder so, ja. Aber sie denken nicht, dass wenn sie was essen, das auch was ist, woraus der Körper sich Wirkstoffe holt. Oder auch nicht.
Oder auch nicht, genau.
Ja, oder auch nicht. Oder eben auch die falschen. Also wenn der Zucker in Hüftgold umgewandelt wird. Mhm. Und man sagt, ich habe kaum was gegessen. Bei genauer Betrachtung hat man aber eigentlich eher so leblose, angebliche Lebensmittel gegessen, aus denen der Körper sich halt Zucker holt. Wie gesagt, der Zucker ist das Hüftgold und fühlt sich nicht mal gut dabei. Mhm. Hier, diese Radieschen, über die wir vorhin sprachen, ja, mal, was ist, das ist doch ein tolles Luxusessen. Kopfsalat und hauchdünn geschnittene Radieschen und ein ganz leichtes Sößchen drüber. Oh, crunchy und frisch. Und dann brauchst du eigentlich nur, also man könnte ja zum Essen im Sommer nur noch eine gute Scheibe Brot haben. Ich toaste sogar manchmal mein Vollkornbrot, weil es dann so richtig nussig ist. Und dann brauchst du fast gar nichts mehr dazu oder ein bisschen Hummus oder auch einen Hauch Butter oder so.
Es ist einfach, das stimmt.
Es ist
wirklich einfach, sich auch gesund zu ernähren. Und wo wir jetzt gerade bei den Radieschen sind, Sie sagten ja, Sie mögen die scharf. Ne?
Ja.
Ich mag die gerne karamellisiert mit Honig. Dann werden sie ganz süß.
Ja.
Und das ist auch immer, finde ich, ein guter Tipp für Kinder, um die ranzuführen an das Thema gesunde Ernährung und Gemüse. Weil so einem Kind ist ein Radieschen eigentlich auch zu scharf, genauso wie mir. Und wenn man es dann aber karamellisiert mit Honig, dann mögen selbst Kinder Radieschen und haben dann auch vielleicht Lust, das selber anzubauen auf dem Balkon, weil es ja in 4 bis 6 Wochen vom Samen bis zum fertigen Lebensmittel einfach im Beet steht. Aber sowas weiß man natürlich nur als Kind oder auch als Erwachsener, wenn man es mal erlebt hat. Deswegen glaube ich, dass solche Initiativen wie die, wo wir jetzt drinstehen, der Prinzessinnengarten oder auch die Gemüseakademie, dass das unglaublich helfen kann, hier auch politische Ziele letztlich durchzusetzen, durch das eigene Erleben, durch die eigene Begeisterung.
Ja, es ist auch Prävention. Es ist, ich sage mal, Prävention und Ermöglichung eines guten und gesunden Lebens. Es ist ja eigentlich nicht fair, wenn Kinder aufwachsen in einer Situation, wo sie nur hochverarbeitete, verpackte Lebensmittel sehen mit wahnsinnigen Werbegeschichten drumherum. Ja, würde ich mal sagen. Ist nicht fair. Und wegen der individuellen Gesundheit kennenzulernen, wie was wächst, wie was schmeckt, ist ein ganz großer Punkt. Und natürlich kannst du nicht dein Kind ach so gesund ernähren, um dann ja selber aber, weiß nicht, immer nur eine Tiefkühlpizza zu essen oder so. Das funktioniert so ja auch nicht, weil Kinder wollen ja das, was die Erwachsenen haben, ja? Also die essen damit.
Sollte denn nicht so etwas wie dieses Projekt hier Teil von nachhaltiger Stadtentwicklung sein? Und zwar zwingend, dass, wenn Städte geplant werden, dass dann einfach Flächen zur Verfügung gestellt werden, um Hochbeete aufzustellen, wo Kinder und Erwachsene sehen können, wie wächst das Gemüse, wo man sich vielleicht auch was ernten kann. Also ich träume ja immer so ein bisschen von so einer essbaren Stadt. Wo man einfach durchlaufen kann, wo es Flächen gibt, da wächst Gemüse, man kann sich das nehmen, man kann das ernten, man kann das essen, man bekommt einen Zugang dazu, einen ganz individuellen, der natürlich letztlich, wenn alle das umsetzen, dann auch gesamtgesellschaftlich Probleme löst.
Essbare Stadt ist ja eine richtige Bewegung. Ich finde das auch spannend und das haben eigentlich viele, haben wir auch versucht, zum Beispiel auch für Berlin und andere in diese Grün Strategien reinzubewegen, also unsere Stadt-Grün-Strategien reinzubewegen, weil das heißt, du brauchst Grünfläche, um Kühlung in der Stadt zu haben und in den Grünflächen und Parks können es auch Apfel-, Birnbäume und Kirschbäume sein. Im ewigen Kampf beim Kirschbaum kriegt die Amsel oder ich die Kirsche. Ja? So, der Kampf wird dann natürlich sein. Aber es kühlt, es ist ein Erlebnis, eine Erfahrung. Die Stadt Bremen hat mal mit dieser Gemüsewerft, mit diesem Urban Gardening Projekt zusammen, machen die so Pflanzkübel in der Innenstadt, wo auch Gemüse und Kräuter sind und sogar das Schild, nicht Finger weg, sondern ernten Sie es gerne. Ja? Mhm. Da könnte man sozusagen seinen bunten Schnittlauch fürs für zu Hause gleich mitnehmen. Das zu ersehen und zu erfahren, zu schmecken und zu riechen, finde ich einen wichtigen Punkt. Und es gibt ja, also ich sage Stadtgrün und Stadtgrün-Strategien, überall da, wo du was Neues machst, wie hier auf diesem Friedhof sozusagen, ist eine echte Aufgabe, das so zu machen. Auch Kindergärten, Schulen, alle sollen da rankommen. Schulen selber sollen auch solche Projekte haben. Und ich habe das erlebt, mal so, dass mittlerweile ja Architekten das auch schon anfangen, so zu planen. Mhm. Ich habe das selbst in Singapur gesehen, wo sie sich ja sehr um ökologische Sachen kümmern und Lebensqualität. Die sind nicht nur Hightech und zentrale Handelsorte sozusagen in Asien. Die machen da Stadt, neue Stadtviertel, wo Auto, Busverkehr unterirdisch ist, nur Fahrräder und Menschen oberirdisch, unterirdisch Autoverkehr, auch Anlieferung und so. Und zwischen den Häusern gibt es dann Parks, Begegnungsbereiche, Bänke, Spiele.
Was ja auch Sinn macht, weil Pflanzen brauchen Licht und Sonne und Verkehr brauchen sie nicht. Ne?
Ja, und der kann auch anders funktionieren. Der muss nicht oben sein, sozusagen, wo Menschen sich begegnen können. Und der Witz ist, sie haben da nicht nur Grünflächen, sondern sie haben auch, steht dann plötzlich, Urban Gardening oder Urban Agriculture. Und dann habe ich die Planer gefragt, was ist das denn? Ja, das lassen wir frei. Was da ist, wissen wir nicht. Aber da kann Urban Gardening und Agriculture finden. Wenn sich da Leute zusammentun, können sie das da machen. Also sie haben es schon eingeplant.
Sie haben ein sehr schönes Buch geschrieben, 2019 schon. Was mir jetzt erst aufgefallen ist, über das Thema Urban Gardening. Und dort stellen Sie verschiedene Projekte vor.
Ja.
In Deutschland, also im deutschsprachigen Raum. Die essbare Stadt Andernach zum Beispiel ist toll, ne? Wo es Flächen gibt, wo man sich quasi selbst was pflücken kann und das einfach mal essen darf. Die Gemüsewerft in Bremen haben Sie gerade schon genannt. Sie haben sich viele Projekte angeguckt. Was ist, wenn Sie es in einem Satz sagen müssten, was bewirkt das, wenn Menschen in Gemeinschaftsprojekten zusammenkommen, um Gemüse anzubauen?
Aber es ist nicht nur die Erfahrung zum Thema Essen und dass ich Teil der Natur bin oder so, sondern es ist am Ende auch der neue Dorfplatz. Also da wir in den Großstädten keinen Dorfplatz haben, wo man dann schnatter sich austauscht, ja, haben wir jetzt da einen Ort der Begegnung. Ich habe erlebt, auch in Leipzig zum Beispiel, an der Linde, da gab es am Rande auch so Ecken mit Baumstämmen und so, und da trafen sich immer eine Gruppe Migrantinnen, so arabischer Herkunft, mit ihren kleinen Kindern. Da kamen sie hin, haben ihren Ruheplatz gehabt und haben aber gleichzeitig Kontakt zu diesen Leuten gehabt. Und daraus entstehen dann am Ende auch gemeinsame Koch- und Essprojekte oder so. Also es ist eben auch ein Ort der Begegnung. Bei der Gemüsewerft, die wird vom gemeinnützigen Verein betrieben oder GmbH, da arbeiten auch Menschen mit auch menschlichen Problemen und Behinderungen. Und die sind plötzlich mitten in der Gemüsewerft, wo auch Musik stattfindet, direkt an der Weser, wo es irgendwie jemanden gibt, die zwischen den Hochbeeten Yoga macht und so. Wir sind dabei und lernen das kennen und sind eben nicht so, du hast ein Problem und dich schieben wir ab in einen Werkstattkomplex, wo dich keiner sieht, aber du auch keinen Kontakt hast.
Also Gemeinschaft, Teilhabe. Ne?
Ja, und wie da der neue, also eine Art urbaner Marktplatz auch. Das hat mehrere Funktionen und es macht einfach Freude. Und ich sag mal so, wenn du in solchen Sachen sitzt und guckst, deinen Kindern was erklären kannst oder bei manchen gibt es dann eben auch Zeitpunkte, wo du essen und trinken kannst. Da kriegst du die Gemüselasagne oder einen Saft oder einen Kaffee. Ist doch schöner als an einer dicht befahrene Straße.
Da würde ich Ihnen direkt zustimmen. Ich glaube, jeder macht das, der uns gerade zuhört. Und über die Wirkung von Gemeinschaftsprojekten würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen intensiver einsteigen, also zu diesem Thema. Und zwar in unserer Rubrik Tiefer graben mit Acker. Und dazu holen wir jetzt Acker-Gründer Christoph Schmitz zu uns ins Gespräch.
Tiefer graben mit Acker.
Hallo Christoph.
Hallo Judith, hallo Frau Kühner.
Hallo.
Du hast ja jetzt gerade schon brav neben den Radieschen gestanden und gewartet.
Ja, sehen sehr verlockend aus.
Willst du auch mal reinbeißen?
Ja, mache ich nachher.
Hat sich nicht getraut, als wir gerade genascht haben, ne? Dir müssen ja die Ohren geklungen haben, gerade beim Zuhören, als es um Bewusstsein für Ernährung ging und um Gemüsekompetenz. Denn das ist ja euer großes Thema bei Acker e.V.
Ja, total. Und das bringen wir nicht nur in Schulen und Kindergärten, sondern eben auch, wie ihr es gerade angesprochen habt, in Gemeinschaftssituationen, ob das jetzt Kommunen sind, ob das Unternehmen sind mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder eben auch in Wohngemeinschaften, in Nachbarschaften. Weil neben diesem der Gemüsekompetenz und der Wertschätzung für Lebensmittel ist uns halt auch sehr wichtig, die soziale Gefüge zu stärken. Ob das jetzt mit Kolleginnen und Kollegen ist, die man vielleicht sonst im normalen Alltag gar nicht kennt oder eben auch in der Nachbarschaft, dass man am Beet zusammenkommt und so einfach auch nochmal eine Stärkung der sozialen Kompetenzen hat.
Ein Projekt heißt Ackerpause.
Genau.
Erzähl mal.
Ja, mit der Ackerpause bringen wir genau diese Erlebnisse in Unternehmen, in Nachbarschaften und in Kommunen. Und da erleben wir halt auch einfach eine sehr tiefe Wirkung, die wir auch jedes Jahr analysieren, wo es eben darum geht, dass die Menschen einfach mehr über das Thema gesunde Ernährung, aber auch den Anbau von Lebensmitteln erfahren. Und es aber auch darum geht, auch in der Gemeinschaft gemeinsame Erlebnisse zu haben.
Und ihr setzt da ja sehr früh an, denn es gibt ja auch für Kinder Angebote. Richtig. Die Gemüseakademie zum Beispiel, genau. Für Schulen. Genau. Vielleicht magst du uns ein bisschen was über dieses Projekt erzählen.
Genau, oder noch früher die Ackerracker für Kita-Kinder. Da sind wir schon bei den 3- bis 6-Jährigen. Und da geht es wirklich darum, diese erste Berührung überhaupt herzustellen. Ja, dass Kinder überhaupt erstmal die Erde zwischen den Fingern spüren, zum ersten Mal auch Radieschen-Samen sehen, ja, und sehen, dass über die nächsten Wochen aus diesem Samen halt so ein knackiges Radieschen wird.
Was man dann essen kann.
Genau,
ne? Was für eine Erkenntnis. Ja.
Absolut, und vor allen Dingen direkt reinbeißen. Also viele Kinder gucken einen dann an und sagen, okay, da muss irgendwas noch mit passieren. Ja, also das ist schon verloren gegangen in dieser frühen Zeit. Und das wollen wir wieder herstellen und da die Grundlage legen, damit am Ende auch ein ganz anderes Bewusstsein da ist.
Und die Wirkung, die eure Projekte haben, die überprüft ihr ja tatsächlich wissenschaftlich. Wie macht ihr das und vor allen Dingen, wer macht das?
Ja, wir haben ganz klein angefangen. Also schon mit dem ersten Pilotprojekt, was ich mit meiner Schwester gemacht habe, die Lehrerin ist, da haben wir einfach die Klasse schon geteilt und Kinder haben praktisch mitgemacht. Die gleiche Gruppe oder die andere Gruppe hat das in Theorie bekommen. Und wir haben schon gesehen, was das für ein Erkenntnisgewinn ist. Und so haben wir uns jedes Jahr gesteigert und mit Vorher-Nachher-Befragungen, mit Fokusgruppengesprächen, mit Befragung der Eltern oder der Pädagoginnen einfach versucht, möglichst viel herauszufinden, was sich bei den Kindern verändert und wie wir dazu beitragen können, dass sich diese Wirkung erhöht. Und das kann ich auch nur jeder Organisation empfehlen, dass sie sich frühzeitig mit dem Thema Wirkung beschäftigen, weil am Ende ist das genau unsere Währung, an der wir gemessen sind und an der wir uns selber auch messen wollen.
Dann sag doch mal, was sind denn die klassischen Wirkungen eurer Projekte? Also Gemüsekompetenz ist ja wahrscheinlich nur der Oberbegriff, ne?
Ja, genau, ist der Oberbegriff. Und es geht natürlich, ein Merkmal, wo man es gut dran messen kann, ist zum Beispiel Ernährung. Über 60% der Kinder essen mehr Gemüse, nachdem sie die Gemüseakademie quasi durchlaufen haben, was ein sehr, sehr starker Indikator ist. Es geht aber auch um das Thema Naturerfahrung, Naturbewusstsein. Es geht um das Thema Wertschätzung, wie gehe ich mit krummem Gemüse um oder Gemüse, was nicht mehr so gut aussieht. Und das passiert natürlich bei den Kindern, die das Gemüse über mehrere Monate begleitet haben, natürlich ganz anders als bei Kindern, die dieses Erlebnis
nicht hatten. Die sind offener dafür wahrscheinlich,
absolut,
ne? Für eine krumme Möhre.
Oder beißen rein.
Ja? Also die sind stolz drauf, dass es überhaupt gewachsen ist.
Ja. Absolut. Und genau, das sind die wichtigen Erkenntnisse, aber eben auch, dass sie Verantwortung übernehmen. Ja? Dass sie für dieses Beet über mehrere Monate verantwortlich sind mit anderen Kindern zusammen, dass sie sich organisieren müssen und somit auch andere Kompetenzen schulen, die im normalen Schulunterricht gar nicht mehr so gefragt sind.
Sogar die motorische Kompetenz wird verbessert bei Kindern, habe ich gelesen. Wie geht das denn?
Ja, die Kinder haben ja ganz unterschiedliche motorische Aktivitäten während des Jahres. Ne? Es fängt an bei dem Säen, dass sie sich die kleinen Samen nehmen müssen und in einem bestimmten Abstand quasi in den Boden legen.
Was bei Erbsen viel leichter geht als bei Möhren.
Absolut. Genau, und das geht dann weiter beim Jäten, ja? Dass sie da auch aufpassen müssen, was ist überhaupt das Gemüse, was ist das Unkraut und wie kann ich das eine von dem anderen quasi trennen? Dann geht es um das Haken und Hacken und dann um die Ernte, die ja auch sehr unterschiedlich ist, ob man jetzt ein Radieschen rauszieht oder eben Kürbisse erntet oder nach Kartoffeln buddeln muss. Und das sind viele Dinge, die die Kinder im Alltag gar nicht mehr kennen. Ja, da kennen sie eher dieses Wischen und Swipen. Und da wollen wir sie natürlich von wegbekommen, dass auch wieder diese Haptik quasi eine ganz wichtige Erfahrung in ihrer Kindheit ist.
Frau Künast, wie hat denn dieser Podcast jetzt auf Sie gewirkt? Auf diesem Friedhof, mitten zwischen den Gemüsebeeten.
Und
Regen.
Vogelmusik. Nein, war ja nur Regen. Ein bisschen Gepiesel, aber so schönes Vogelgezwitscher und so. Ja, irgendwie ein schöner Ort. Wenn es jetzt noch weniger feucht wäre, wäre es noch schöner. Ich finde das inspirierend. Ich freue mich so, dass das hier so ist, wie es ist. Weil es einfach, man sieht hier ja, dass Leute hier arbeiten. Und ja, das ist eine Inspiration. Wir brauchen mehr davon.
Ich habe das Gefühl, Sie haben sich wohlgefühlt zwischen all diesen Grabsteinen und Hochbeeten.
Hochbeeten?
Auch wenn sich das immer noch merkwürdig anhört,
ja,
diese Kombination.
Ach so, und man nicht vergessen, da hinten unter der Tanne stehen dann noch die Bienen.
Ach, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Meine Güte, die haben ja wirklich alles richtig gemacht hier im Prinzessinnengarten in Berlin-Neukölln. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Renate Künast, unser Gast heute im Acker-Podcast. Und danke auch an Acker-Gründer Christoph Schmitz. War schön mit euch. Ja, ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, verspürt nun auch so etwas wie Wirkung. Es reicht uns eigentlich schon, wenn ihr jetzt loszieht und euch Radieschensamen besorgt. Die wachsen nämlich sogar vor einem hellen Fenster in der Wohnung. Man braucht dafür keinen grünen Daumen und kann nach 4 bis 6 Wochen ernten. Das wiederhole ich jetzt gern nochmal. So, unsere Reise geht in 2 Wochen weiter. Dann stehen wir auf einem anderen Acker und treffen einen neuen Gast zum Gespräch über Gemüse und Nachhaltigkeit. Wer das sein wird, das erfahrt ihr in der Acker-Community auf Instagram. Am besten ihr folgt dem Kanal jetzt direkt, dann verpasst ihr auch nichts. Abonniert auch gerne diesen Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Ihr könnt auch schreiben an podcast@acker.co. Und wenn ihr Lust habt, Acker oder diesen Podcast auch mal live zu erleben, dann kommt am 29. oder 30. August in die Malzfabrik in Berlin. Wir laden zum großen Ackerfest Jubiläum ein. Mehr Infos bekommt ihr unter dem Link in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Auf dem Acker ist eine Produktion von Pool Artists und Acker. Idee, Projektleitung und Redaktion Acker: Linda Krieg und Ronja Auerbacher. Redaktionelle Mitarbeit Acker: Christoph Schmitz und Thomas Glades. Executive Producers Pool Artists: Maria Lorenz Buckelberg und Frieda Morische. Projektleitung Pool Artists: Paula Georgi. Redaktionelle Beratung: Lisa Hertwig. Aufnahme: Jona Rösch und Charlotte Steinbach. Postproduktion: Maria Swidrig und Christian Küker.